Michael und Dominik, die Experten der Nullnummern, podcasten überall und immer gern. Mangel an Expertise, das ist kein Wunder. Hochwertigen Bullshit, den bringen sie in Schwung. Bullshit-Experten, sie labern nur Dünnschiss. Viel zu sagen, haben sie nicht einmal nix. Michael und Dominik, sie fordern sich gegenseitig mit Rätseln und Witzen, sie sind höchst erfreulich. Der eine spricht von Nonsens, der andere von Daten. Noch keiner von beiden kann etwas wirklich erklären. Sie reden und reden, ohne es zu beweisen. Am Ende bleibt nur ihr Bullshit übrig.
Wow,
der
und es ist wieder Podcast-Zeit. Und gemäß dem Motto, wenn zwei Leute zur Podcast-Aufzeichnung mit gleichem Masse unpünktlich sind, sind sie dann wieder pünktlich? Denkt zumindest.
Ich glaube schon.
Servus, Dirk.
Servus, Michael. Das heißt, es ist pünktlich.
Ich schätze mal, du hast auch noch gegessen, oder?
Nein, ich bin mit der Mathilda noch im Bickling, war fast eingeschlafen und ich finde es dann schnell in den Garten zusammengerammt, dass nichts los wird, weil ich glaube, in der Nacht drängt es irgendwann einmal.
Okay.
Wann? Zumindest sagt das eine von drei Wetterseiten. Recht genau kann man das eh nicht nehmen.
Hey, egal mit wem du drehst, also ich habe einige Bauern, die sagen, hey, ist ein Wahnsinn, wie instabil die Wetterlage ist. Du kannst dich gefühlt auf überhaupt keinen Forecast mehr verlassen, weil, weiß ich, wie es bei dir ist, ich habe zum Beispiel immer total gern Bergfix, die App, die habe einen Premium-Status, weil die eigentlich immer sehr gute und solide Forecasts gehabt haben. Und ich frage heute Mittag, frage ich meine Freundin, sage ich, Melanie, du, schaut's denn aus, Regenzeit, weil da darf ich am Nachmittag Rosenmann. Und Melanie sagt, na, der Bergfix, da habe ich reingeschaut, vor einer halben Stunde, ganzen Tag drucken. Ich schaue rein, beim Mittagessen sage ich, was redest du? Der meldet zwei Gewitter. Nein, ich habe gerade noch reingeschaut, schaut's rein, Gewitter.
Ja, nein, es ist ganz arg und ich nehme meistens den Mittelwert aus drei so Wetterseiten. Aber ich glaube, dass das letzte auch schon so unbeständig war. Ich glaube, dass das so Klimawandel, umso mehr das er kommt, umso hinniger werden unsere Wettermodelle, dass die irgendwie realistisch sind. Und es ist ja ganz schräg. Ich habe am Handy das Regenradar.
Ja, von der UWZ.
Genau, wo man diese Satellitenbilder sieht, wie die Wolken sind. Mhm. Und das war in den letzten Wochen, war wolkenklarer Himmel und Regenradar und bei uns hat es geregnet. Also so ganz, ja. Kannst du das auch nicht nehmen.
Oder da hacken auch nur mehr Praktikanten.
Ja, vielleicht huckt er wer da und zieht mit der Maus so die Wolken über die Landschaft.
Ja,
das sieht
genau.
Dann jeder.
Hey. Berndi, schaut's denn aus? Machen wir Schluss für heute. Ja, Alter, wir hacken jetzt seit zwei Stunden, wir müssen noch ein wenig wieder warten. Ja, hätte mir irgendwas von 2002 nicht, das fällt dir kein Neuschluch auf, dann sagst du maximal, auf die kannst du ja nicht mehr verlassen, aber es voll wurscht. Ja, das ist aber keine deppere Idee.
Nein, häng ein Schnirl einmal Ventilator und jetzt, wenn er sich hin und her dreht, schiebt das Maus um mich.
Genau. Dann wird irgendwo wird die Wolkenfront hin verschoben. Nein, aber es ist wirklich, also es ist brutal, oder? Also du kannst die, also gefühlt momentan ist, also was denk, warum ich sage, die Bauern, weil die natürlich, wenn's heimmachen müssen, für die ist das ganz wichtig, dass sie wissen, ob es damit zwei, drei Tage schön und stabil ist, dass sie alles trickern können und die sagen, es ist eine reine Heppasserei.
Dafür kann man sagen, heuer wächst einmal was. Letztes Jahr war ja eigentlich monatelang oder zwei Monate lang nur trocken. Zumindest bei uns.
Ja, also, ja. Dafür war es im April, Mai zwei Monate lang nur los. Da hat es nämlich sieben Wochen nur geregnet.
Ja. Ja, das weiß ich auch noch. Da sind wir gerade ins Haus gezogen und da war es eigentlich nur schier.
Ja, voll. Was sagst du, hey, kann es nicht einmal einen Tag schießen? Nein.
Ja, und ja, mittlerweile ist es wirklich so, also früher hat man auch wie gesagt, die Leute fürchten sich wieder, weil es ist kalt, man schaut, dass man weiterkommt, ob es warm genug wird, ob man genug zum Hatzen hat oder was auch immer. Jetzt kannst du schon fast sagen, man muss sich vom Sommer fürchten, weil wenn es einmal heiß ist, dann ein, zwei Tage später haut es irgendwo in den Regen so runter, dass eigentlich wurscht ist, wo man wohnt. Wenn es ein paar hundert Liter auf dem Quadratmeter aber hat, dann kannst du am Berg auch wohnen, dann kommt es halt von oben runter. Achso, du wohnst auf der Spitze um.
Ja, eh, aber dann erwischt dir der Blitz beim Scheißen. Das ist ja auch wurscht. Also. Aber ja, weißt du, was du gerade sagst? Wir haben vor 2 Wochen haben wir unsere letzte Folge aufgezeichnet.
Mhm.
Und die haben wir, glaube ich, am Montag aufgezeichnet. Und am Freitag drauf bin ich meine Tochter holen gefahren. Mhm. Nach St. Valentin. Und wir waren dann einkaufen. Das übliche, was das so der klassische Wochenendeinkauf. Und sind dann heimgefahren über Sierning und Grünburg und um nach Dernberg über die Sandnerlenden.
Ja.
Und wenn du vielleicht das ein bisschen mitgekriegt hast, Freitag vor einer Woche ist von Micheldorf, Kirchdorf über Grünburg und wie heißt es? Ja, also einfach um bis nach Dernberg. Ist ein Hagelsturm, ein Hagelgewitter zu.
Ja, das habe ich mitgekriegt.
Der geschätzte Dr. Julius Veitz, was der Arbeitskollege von uns,
mhm.
der Überwichtige, du weißt, welchen ich meine, den man nur bei Sio reden darf.
Genau.
Dem hat's das ganze Auto mit Hagelkörner verdörrt. Also der hat gesagt, das Auto schaut aus wie ein Wölblech.
Mhm.
Und ich bin mit meiner Tochter durch den Hagelsturm durchgefahren. Und das waren, Dominik, ich habe ein Foto dann gemacht, wie ich beim Spar in Dernberg am Parkplatz war. Die waren, Tischtennisball groß.
Bist du deppert.
Und ich bin jetzt fast 44 Jahre auf der Welt,
mhm,
und ich konnte mich nicht erinnern, dass bei uns einmal solche, also das kagelt, kagelt hat es immer wieder mal, aber das war nicht Hagelkerner, weißt du, was du sagst?
Ja, so jetzt, du denkst, das glaubst du, wirst
3 bis 5 Millimeter, ja.
Mhm.
Aber nicht Golfball groß. Und ich habe Glück gehabt, ich weiß nicht warum, wieso. Ich habe, und das weiß ich auch, die habe ich gehört, weil das war, wir sind 3 oder 4 Hagelkerne aufs Dach, was der wie dann schon,
mhm,
die mehr oder weniger wie es gar geworden ist, also die letzten Ausläufer. Und das waren solche Schnäuzer. Und da hab ich wirklich auch die kleinen Töne drinnen, ja.
Wirklich?
Hm?
Ja, nein, ich konnte mich nicht erinnern, dass er mir so große Dinge runtergehauen hat. Man hat es zwar irgendwo mal, es war dann ganz exotisch, wenn man es irgendwo im Fernsehen gesehen hat, dass so große, ja, Hagel-Dinge runterhauen, aber ich glaube, war das jetzt das zweite oder das dritte Mal, dass in Österreich solche Geräte runterkommen.
Nein, ich da schon.
War das Chef da?
Ja, ich bilde mir ein, dass das jetzt heuer schon, also vor allem, glaube ich, Mühl- und Waldviertel da oben, den Strafraum, mhm, da hat es ja schon einige Male was erwischt. Nein.
Wenn Kärnten, Steiermark ist viel Wasser her.
Ja, durchaus. Da ein bisschen, nehmt Deutsch-Landsberg oder wird das da geheißen, wo es durchgegangen ist, wie letztes Jahr durch Hallstatt oder vor 2 Jahren.
Ah ja, weiß gar nicht, wie das heißt, aber ja, da unten.
Irre. Also, du fällst ja auch, bist vielleicht dort unten, fängst voll zum Schütten an, die ganze Ort wird zu einem reißenden Fuß und du hast dein Kajak nicht mit.
Weißt gerade Kajak sagst.
Weißt gerade Kajak. Danke, die Überleitung.
Die Überleitung, weißt du, wenn man nichts zum Reden hat, reden wir über das Wetter.
Richtig.
Überleitung. Wir waren am Sonntag beim Elisabethsee und ich weiß nicht,
wo ist der?
Der ist in Klaus. Das war es bei Klaus, wo die Autobahn anfährt, abfährt ist.
Weiterfährst
und dann fährst du
wieder. Ist nicht so ein Staudamm, ist das?
Nein. Da fährst du nur weiter und dann ist einmal rechts Abzweig nach Hinterstoder. Und links ist der Elisabethsee.
Ist das da, wo das Gasthaus unten ist, das große?
Ja, es gibt da auch ein Gasthaus, ja.
So Göbes, also rechts fährst du nach Hinterstoder. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja.
Also, genau.
Das ist
und es ist ein. Ja, ich sage mal, kleinerer See, es ist nicht der größte See, aber es ist eigentlich kommod. Nebenbei rennt die Steier vorbei und nachdem ja da der Schiederweiher gleich in der Nähe ist, also der Steier-Ursprung,
mhm,
ist die Steier nebenbei richtig kalt. Also das ist noch ganz frisch. Und eben, weil du Kaya gesagt hast, wir waren das Kinder voll oft im Elisabethsee, weil es von Steier, keine Ahnung, 40 Minuten, wann überhaupt das Tief hast.
Mhm.
Und da waren früher relativ viele Kanufahrer und Kajaker, die halt dann im Elisabethsee geübt haben und dann in die Steier und in die Steierling, weil da ein bisschen Wildwasser war, gefahren sind. Und wie wir am Sonntag waren, hast kein einziges Kanu, kein einziges Kajak gesehen. Dafür war der halbe der See am Nachmittag voller Stand-Up-Paddler.
Ja, Alter, irre, gell?
Und wir haben dann einmal so geschaut rund um den See und überall, wo die Leute liegen, beim Blaslängen, zwar so Stand-Up-Paddles. Und ich mir denkt, ja, okay. Die noch Leute geht es eh noch alle gut, weil so ein Stand-Up-Paddle kostet ja mindestens 300 Euro. Für das, dass die Leute dann zweimal fahren im Jahr
am See. Kosten die 300 Euro, ich weiß nicht.
Ich war letztens irgendwo, wo Herbis war oder so, und ich glaube, die sind gerade überall in Aktion. 350, 300.
Okay.
Und aufwärts.
Ja, andererseits, früher haben sie die Leute halt ein Schlauchboot gekauft.
Genau. Früher hat jeder ein Schlauchboot gehabt, mit dem er sich gedacht hat, ja, was der, da fahren wir mit Steuer runter und dann saufen wir ein bisschen und.
Genau.
Nie passiert.
Jetzt hat halt jeder Stand-Up-Pedal, wo sie denkt, ja, da fahren wir mit Steuer auf und saufen ein bisschen.
Nie passiert.
Nie passiert, genau.
Ja, aber, dann.
Ja,
schieß los. Aber auf jeden Fall kann man empfehlen, dass man da nochmal hinfährt, Elisabeth. Es waren schon einige Leute, aber es war jetzt nicht so viel.
Ja, sollte man dort jetzt nur hinfahren, wo man Stand-Up-Pedal ist und Gleichgesinnte treffen würde?
Nein, es ist für Kinder auch super und generell. Er ist nicht so. Es ist schon warm, aber unten ist dann relativ kühl, weil dort Steuerwehr wegen einrennt.
Mhm.
Das ist recht angenehm.
Also wenn du auf 20, 30 Meter oben tauchst.
Genau.
Ja.
Zum Gartschobe und dann. Anscheinend schwimmt da ein riesiger Wös drin mit 2-3 Meter oder so.
Okay.
Also, wenn es recht klar bist, kannst du sein, dass er die wirklich mal wegschnappt. Und auf jeden Fall, wie wir rausgefahren sind, am Abend, wie wir heimgefahren sind, wir sind am 9 dort angekommen. Da waren noch relativ viele Parkplätze frei und beim Heimfahren waren, sag mal, das Parkkonzept war sehr kreativ, was sie da reinfahren lassen haben, wie sie dann geparkt haben. Und wir sind irgendwo so zweiter Reihe gestanden und komplett verparkt. Also da waren sicher 35 Autos verparkt, weil sie zwei Leute irgendwie die Einfahrt geparkt haben, wo natürlich keiner weiß, fahren die jetzt bald einmal heim oder nicht oder keine Ahnung.
Mhm. Hast du nicht wegfahren können oder wie?
Nein, ich hab dann, es war da so ein Lagerfeuerstück, ich hab dann da Holz auf Zeiten geramt, relativ viel, und ein paar Bierbänke irgendwie auf Zeiten geschoben, und dann bin ich gerade halt mein Auto irgendwie durchgekommen, mit dreimal umdrehen und irgendwo rauszwicken. Also ich weiß, nächstes Mal überlege ich mir es gleich beim Hinfahren, dass ich mir wo hinpacke, wo eigentlich das Einpackt werden unmöglich ist.
Ja, aber das ist auch so eine typische Geschichte von Leuten, gell, die einfach hauptsächlich ich stehe.
Ja.
Was mit den anderen ist mir völlig wurscht. Ich meine, ganz ehrlich, das ist einer, oder denen müsstest du beinhart wirklich aufs Fenster, aufs Venture-Jam scheißen.
Ja, ich habe mir schon oft vorgenommen, ich vergiss das immer, und mir fällt das genau in solche Momente dann ein, dass ich mir immer einen Stift und Notizzettel ins Auto lege, dass ich einfach sowas aufschreiben kann, hallo, ich bin das Arschloch, den ich nicht einpacken kann. Und der kann die richtig viel, richtig oft schöne Sachen verteilen.
Ja, das, du müsstest denken, du weißt ja gar nicht, wenn du nicht so einen permanenten Marker hast, sondern einen, den du runterwischen kannst, und wenn du das ganze Auto vollschreibst mit sowas.
Und ein paar Züpfen auf für meiner.
Ja, genau. Ja, das ist meinem Späß im Jahr nochmal passiert, in Wiesen. Da ist einer durchgegangen und hat auf jedes dritte Auto mit einem Lackspray eine Züpfe aufgemacht. Und einer, sein Auto hat es erwischt.
Einer, der runtergeht oder der nicht runtergeht?
Ich glaube, dass er runtergegangen ist, aber du hast immer dann ein wenig so einen, was der, ich meine, sein Glück war, dass sein Papp relativ geschickt war, der das dann auspoliert hat, aber wenn du das nicht hast, du hast das jetzt nicht gelb dann gesehen, weil so ein gelber Spray, aber man hat es immer gekannt, dass es dort war. War da natürlich gerade. Aber Elisabeth, gibt es da so Liegeflächen mit Wiesen, wo du schon mit Kindern hinkommst?
Es ist rundherum einige Wiesen, und sie haben rundherum haben sie so alte Rutschen eingelegt bei der Böschung, wo man runtergeht, ins Wasser rein. Damit die Leute sich taugt, dass du reinrutschen kann überall. Und er geht relativ flach rein, das heißt, der ist am Rand relativ seicht, und das ist natürlich super. Können deine Fetzen dann zwischendrin. Weiter drinnen gibt es dann noch so ein riesiges. So eine blaue Schwimminsel, wo man hinschwimmen kann und einspringen kann.
Mhm.
Es gibt jetzt nicht so die super geilen Sachen. Es ist eher relativ schlicht gehaltener Bodensee. Und wie gesagt, nebenbei rennt Steyr dabei, der ist erst kalt. Und mhm. ein Freund von mir war mit. er ist am Ende gegangen und hat für seine gehört und gesagt, na, sicher nicht. Ich bin reingegangen, hat mir natürlich die Blöße nicht geben wollen und bin gleich mal so bis zur Brust reingegangen. Es war kalt, war aber nicht so arg. Also vielleicht war herrscht oft an der Steyr bei uns. Die ist zwar nicht so kalt, aber ich war schon ein bisschen gewohnt, was Kälteres. Und aber so lange habe ich es auch nicht rausgehalten. Aber meine Tochter, nicht ganz 3 Jahre, rennt einfach in vollen Sonde rein, ist die ganze Zeit drinnen, komplett egal.
Komplett blaue Lippen ist der Kalt.
Es ist ja voll warm, warum soll ich rausgehen?
Genau, typisch Kinder. Voll, so schön. Am Sonntag war es dort.
Sonntag, ja, was so heiß war, genau.
Warte, hilf mir kurz. Ah, stimmt, Sonntag war es, was motherfucking heiß. Genau, stimmt, weil ihr beim Sonntag Tennismeisterschaft gespielt von 9 oh. bis 2.
Sehr kluge Entscheidung. Und was war's?
Bisschen.
Ein bisschen. Ich kenne ein paar, die sind am Sonntag wandern gegangen. Das verstehe ich auch nicht ganz. Also, ich gehe gerne wandern, aber so im Juli, August muss ich nicht unbedingt wandern gehen.
Aber weißt du gestern, Entschuldigung, weißt du gesagt, dass du warst am Sonntag, Elisabeth, wir haben gestern einen Ausflug gemacht, weil ich habe gestern Urlaub genommen und wir sind zum zweiten Mal, das letzte Mal vor 3 Jahren, ins Fantasiana gefahren.
Fantasiana.
Sagt da was?
Nein, aber das klingt nach sehr viel Abenteuer.
Ja, es ist tatsächlich ein Vergnügungspark in Strasbolchen.
Mhm. Also gar nicht so weit weg.
Ja, von dir, also du fährst wahrscheinlich Stand 5, Stand 10 wirst du fahren von Steyr.
Noch,
ja, du, der ist echt, echt lieb angelegt. Für die Kinder voll viel dabei. Was halt ist, zum Beispiel, so wie es bei dir ist, bei deinen Menschen, bei dir ist einfach tut's klar. Also, sie sind relativ, bei manchen Sachen sind es relativ streng, weißt du, die haben wirklich einen Stock, wo sie hingehen und sagen, hey, bist du unter 1,20? Und dann kann es halt passieren, dass bei manchen Sachen gar nicht fahren dürfen, die Kleinen, oder dass du als Erwachsener mitfahren musst. Aber alles in allem, wirklich ein cooler, netter Vergnügungspark. Eintritt war, ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ist er teuer oder ist er nicht teuer? Freilich ist günstig, ist nicht, aber ich habe es okay gefunden, weil 28 Euro pro Nase.
Ja, wenn man den ganzen Tag dort ist und wenn man drin für die Sachen nichts mehr zahlen muss,
das heißt
ist
nichts mehr, ne?
Ist okay. Also wir waren schon ein paar Mal im Urlaub in einem so einem Universal Studios.
Ah, ja.
Und ich glaube, das hat sicher mal 50 Euro gekostet.
Ja, okay. Mein, ich werde so lachen müssen mit mir selber. Muss ich da dazu hören. Pass auf. Ich werde. Pass auf. Nein, wie erkläre ich das? Da haben es. Also, eins merkt mir bei dem Fantasiana, es ist so, es sind. Manche Attraktionen sind dann, ja, wirken dann schon ein bisschen, ich sag's ein bisschen überspitzt, in die Jahre gekommen. Mhm. Aber sie muss eins ehrlich sagen, sie machen immer wieder, wahrscheinlich jedes Jahr, Rolle 2, machen sie was Neues. Also sie tauschen dann wieder mal was aus, machen was Neues. Und da haben sie jetzt, da war er an derselben Stelle, haben sie ein wenig so ein Rutschen gebaut für Kinder. Aber nicht so eine kleine, sondern so ein richtiger lange, gerade Rutschen, weißt du, das heißt mit Däumen zu wöhnen. Mhm. Und da gehst du über einen Niroster-Stirn, ich würde jetzt sagen, auf 10 Meter Höhe rauf. Und die Rutschen wird, was wird die lang sein, 25, 30 Meter. Das heißt halt, musst du so eine Matten nehmen und kannst da runterpfeifen. Mhm. Und das sind 3 Bahnen und links daneben haben sie eine Röhre, das ist wie bei die Wasserparks,
die senkrecht runter geht.
Die senkrecht runter geht. Ja. Und die dann unten auffängt. Und ich zu Sonja, hey, hau dir mal da runter, das ist sicher voll geil, weißt du. Und sie hat dann, weißt du, da ich gesagt, jetzt sei kein so ein Scheißer, weißt du. Das kann dir doch überhaupt nichts tun. Dann, ja, Papa, gehst mit, rutscht du halt auch mit mir da runter. So, ja, Fralle, da haben wir sie schon runter. Ja, dann stehe ich vor der Scheiß rein und schaue in das Loch und denke mir, halt die dir zu. Da reißen wir alles an, wenn ich da jetzt runterrutsche. Und du musst dir vorstellen, die Rutschen ist ja nicht für ein Rehlein wie mich gemacht, sondern für Kinder. Das heißt, die Flächen, die du beim Einstieg hast, dass du in den Teppich reinkommst und die du reinlässt, ist relativ schmal. Jetzt habe ich aber aufpassen müssen, dass wenn ich in den Teppich reinsteige, ich nicht gleich in die Rehren runterfalle und mit dem Scherl überall anschlage. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin runter und dann bin ich außergeräut wie ein Uhagel.
Ja, so, es gibt in Steyr so einen Interspielplatz, das Kinderland, das da gegenüber vom Lutz ist.
Da, wo die, ja, ist das cool, weil es schaut für mich immer aus wie so eine versteckte Crackhöhle, wo Drogenumschlagplatz, der ist Kinderspielpark.
Es wirkt von außen eh so. Aber ja, es schon. Ist drinnen, okay. Ich weiß nicht, kennst du diesen? Es gibt in Wien am Flughafen. Gibt es auch so einen kleinen Spielpark, so ein Indoor. Es ist im Endeffekt ein relativ hoher Raum, wo so ein Klettergestell ist, wo man reingreuen kann, verschiedene Wege und lauter Hindernisse sind und überall gibt es Rutschen runter und wo es ist polstert und dann gibt es noch Ecken, wo lauter so weiche so Gummi-Lego-Steine sind, so große, wo die Kinder bauen können und so einen riesigen Bällepark. Also die Mathilda sagt, hat das voll taugt und wie ich erst die ersten paar Male mit ihr da drin war. Bin natürlich auch mitgereut, weil es noch relativ klar war und wäre mir nicht sicher, ob sie sich dann rutschen traut und ob sie sich nicht irgendwie vertraut und wehtut. Hat mir natürlich auch voll taugt. Komplett schweißgebadet bin ich da rausgereut. Und dann gibt es auch Rutschen. Das ich glaube, da rutscht so vor, keine Ahnung, 2-3 Meter rutscht runter. Ist dann, das bist ganz oben dann. Und da gibt es auch Rutschen, die geht halt dann einfach gerade oben und unten dann rutscht
auf. Genau, auf. Genau, ja.
Genau. Und Mathilda wollte da mal den rutschen und ich habe gesagt, nein, ich glaub, du tust dir weh. Aber wir können nochmal gemeinsam rutschen. Dann habe ich es so auf Geschoss genommen und bin oben gerutscht und dann hat es mir einfach mal alles rausgekommen. Und es ist auch eher für Kinder gebaut. Also für... und dann ist Mathilda gleich wieder aufgegraut, weil sie so taugt hat, und dann ist sie einfach ein Lau runtergefetzt und ich habe mir gedacht, okay, jetzt tut sie sich weh. Nein, sie hat dann eine Stunde lang nichts anderes da, wie das bei dem Ding runterfährt.
Händler sind aber so schmerzbefreit. Aber dass du mit ihr gemeinsam so ein Freefall-Rutschen runtergehst, auch wenn es 3 Meter sind, ich hätte Angst, dass es unter meinen Arsch zwutzelt, mir kennt.
Es gibt in Lenz. Warte mal, wo ist das genau?
Wenn's da in der Chirurgie. Ich habe einen Fremdkörper in meinem Arsch. Ja, was haben sie denn drinnen? Mac kennt.
es gibt so ein Hallenbad in Lenz. Das ist da, glaube ich, bei Auhof in der Nähe. Jetzt muss ich kurz schauen, ob ich es fände.
Da passiert das regelmäßig, dass sie nicht keinen Arsch einreißen bei einer Rutschen oder was?
Die Erlebnisoase ist Jörg Hub, heißt das. Oh. Das war mein Winter mal, weil das, oder ist das? Keine Ahnung. Ich glaube, dass das ist. Auf jeden Fall gibt es dort, war im Winter so, dass das wärmer war wie woanders. Es war halt auch für Kinder. Wir waren in Steyr mal im Hallenbad und das war relativ kalt. Und in Losenstor ist damals umgebaut worden im Winter, das war relativ lang zu. Wo wir sonst hingefahren waren und wo war es recht teuer gewesen und dann haben wir geschaut und das ist ein, glaube ich, vor der Stadt geschütztes Bad oder vor der Stadt, so wie das Stoppbad in Steyr ist, relativ günstiger und mit einem warmen Wasser. Dann sind wir hingefahren und da gibt es ein riesiges Wellenbecken und über dem Wellenbecken gibt es ein relativ breite mit 4 Spuren blaue Rutschen, die halt auch so 2 Wellen hat und wo du relativ lang runterfährst und kriegst da übrigens einen Zunder drauf. Und Mathilda hat sowas eigentlich noch nie wirklich gemacht, dass es bei einer Wasserrutschen rutscht. Und sie hat das Ding halt gesehen und hat gesagt, nein, passt, da rutschen wir aus. Komme, was wolle. Dann habe ich gesagt, ja, müssen wir gemeinsam rutschen und habe ich es halt so auf den Schoß genommen. Und nachdem das ein Wasserrutschen ist, hat es von vorne die ganze Zeit das Wasser aufgehauen und alles der Mathilda ins Gesicht. Und ich habe mir gedacht, okay, die rutscht nie wieder, weil die mag es eigentlich gar nicht, wenn es Wasser ins Gesicht kriegt und das ist gar nicht ernst. Und dann liegt es halt unten, komplett eingesaut, mit solchen Augen, dass du sie halt wie so ein Hund, den du gerade mit Wasser angespritzt hast, und schaut es mir so an, geh mal wieder auf. Und das war halt einfach der Tag. Aufgehen, überrutschen. Oh. Mal kurz zwingen, dass wir sich mehr hinsitzen, was trinken, was essen, aufgehen, überrutschen.
Das, was du gerade beschreibst, das ist klassischer, weißt du, mit Mathilde schon mal Bob fahren, wenn ein Pulver Schnee ist.
Ja, war ich mit der.
Und wenn es kein vor dir sitzt, dann passiert nämlich dasselbe nur mit dem Schnee.
Ja, aber das hat ja nicht so taugt wie das Wasser. Das war wie kalt.
Ja, voll. Ja, da musst du dir, hast du schon eine Taucherbrille gekauft?
Ja, hat sie schon. Aber sie hat mir jetzt letzte Woche beim See gesagt, wenn wir das nächste Mal da sind, dann möchte ich tauchen. Dann habe ich zu ihr gesagt, wenn wir Taucherbrille mit Boxen aufsetzen. Na, jetzt nicht.
Das erst beim nächsten Mal.
Ja, ich bin ja gerade dabei, dass ich so ein wenig ans Tauchen gewöhne, aber das ist ein wenig schwierig. Sie wehrt sich da voll dagegen, wenn es irgendwie mit dem Kopf unter Wasser ist. Aber das wird irgendwann sicher werden.
Ja, das, also ich sage, das macht das fantastisch. Es waren ein paar Sachen, die waren ganz nett. Also es gibt da drinnen auch einen Freefall Tower. Da bist du beim Fenstern.
Ich habe mir auf jeden Fall mal gebookmarkt.
Aber also was man schon dazu sagen muss, das ist kein Vergnügungspark für Erwachsene, also kein Disney oder das ist wirklich für Kids, ich sage mal, bis 10, 12 Jahre ist der cool, ist der richtig cool. Mhm. Ja, und dann wird er dann wahrscheinlich eh Zeit einmal zu fahren werden.
Ja. Ich war vor 2 Wochen, glaube ich.
Ja.
War ich seit Ewigkeiten wieder mal im Bruder.
Bruder ist bei mir durch.
Und ein paar Sachen waren relativ cool. Wir waren in einer Geisterbar und man hat gesehen, die haben sie da so viel Outdoor, die Sachen schön machen und relativ aufwendige Dinge baut und die waren halt einfach alle so schlecht.
Okay. Also das war, ich habe gerade geglaubt, du sagst jetzt genau das Gegenteil und die so, wirklich so cool gemacht.
Aber. Nein, das war einfach das Lowlight, diese Geisterbahn. Highlight war eigentlich diese 2 Dinge, wo du dich relativ arg aufschierst und oberhaust.
Hab ich dir das einmal erzählt mit dem Wiener Bruder, mit meiner größeren Tochter, mit der Celine.
Nein, das ist jetzt nichts.
Ich meine, da war Celine selber, also das ist, müsste jetzt klingen, Celine ist jetzt 19. Ich sage einmal, das ist 14 Jahre, ist, also die war 5, 6 maximal. Und da waren wir im Bruder. Und da gibt es, weiß nicht, ob es noch gibt, aber das ist so wie riesengroße Rutschen, wo du mit einem riesengroßen Donut von oben runterfährst. Kein Wasserrutschen, aber. Das ist so wirklich so ein Kanal, der so geschlungen. Wurscht. Und ich frage den Typen da bei der Kasse, sage ich, hey, Marmeladinger, ist das was für ein Kind in dieser Größe und in diesem Alter? Freunde, die können da auch laufen, das ist überhaupt kein Problem. Okay, guter Mann.
Hast du den laufen lassen?
Nein, dreimal bitte. Und ich schwör das, Dominik, und das ist kein Scherz. Das ist, du sitzt in so einem Donut drinnen gesessen, aber nicht angeschnallt, weißt du, sondern wirklich, das war so ein großer Donut mit innen einer runden Bank. Ich sage einmal, wie ein kleines Dagger da. Nur ganz, ganz klar. Und dann fährst du halt diese Wand runter. Und natürlich, was weißt du, mit haut's dir da wegen so hin und her. Und als Erwachsener ist das kein Problem, das magst du austarieren oder du spreizt dir ein wenig rein. Aber als 5-jähriges Kind hebt's dir da aus. Und ich schwöre, und das meine ich wirklich, das ist nicht übertrieben. Ich habe so viel Kraft gebraucht, dass mir die Celine da von 10, 12 Metern nicht rausfällt. Alter. Und da war ich den unten, den habe ich so rund gemacht, den Haberer. Meine damalige Partnerin, die hat sich schon richtig geschaut, weil ich bin eskaliert mal 3. Ja, aber, und seitdem, muss ich ehrlich sagen, seitdem ist für mich der Bruder. Dann bin ich noch ins Schweizer Haus, da war ein Arschloch-Köner, der hat mich deppert anlassen, dann habe ich gesagt, fick dich, stornier die Bestellung, du blöde Tricks, hat Leute rund um den Damm geschaut, ich war von vorher noch aus, dann ist die auch noch gekommen, und dann habe ich gesagt, der Wiener Prater sieht meine Person, meine wird ihm finanziell völlig wurscht sein, aber mich sieht er nie wieder.
Nein. Verstehe eindeutig. Wobei mein Bruder leider sagen muss, das ist nicht irgendwie ein Ding, sondern da ist jede Hitten halt.
Das heißt, für extra.
Zeigener Chef, also das ist. Nein, also es war ganz nett, aber ich glaube, so schnell komme ich auch nicht mein Bruder. Irgendwas ist mir eingefallen. Was wir auch gemacht haben, weil es so heiß war, wir haben sie natürlich den geilsten Tag ausgesucht, dass mein Bruder fahren. Das war so am 12. Juli, wo es Hitzewarnungen gegeben hat und um 3 war dann auch, also bin ich dann heimgefahren und um 3, halb 4 hat es dann ein Bruder, glaube ich. Ich kann es nicht in Grad sagen, aber es hat Höllentemperaturen gehabt. Es ist wie wenn es Lava einatmest gewesen. Und wir sind mit diesen zwei Wasserdinger gefahren, was da geht. Das ist der mit diesem Baumstamm.
Ja, den haben wir im Fantasian auch gemacht. Geil.
Ja. Wo ich mir immer schon denke, seit ich das einmal gesehen habe, das ist was, das werde ich nie machen, weil es mich absolut nicht interessiert.
Das ist voll lustig.
Mein Baumstamm im Bruder war relativ langweilig.
Also, aber du fährst da so einen Rutschen auf und wirst
ja nass. Nein, du wirst nicht wirklich nass. Das war dann cool, wenn du da runterfährst, aber das Auffahren und das einmal dumm fahren,
ja.
Das war also in Summe war das ein wenig ein Scheiß. Dann hat es ein zweites gegeben, da sitzt du in so einem runden Dings rein. So ein Donut, wie du sagst, so ähnlich.
Da fährst du einen Wildwasserpark, glaube ich.
Und da fährst du erst so einen Lift auf, 10 Meter oder so. Mhm. Und dann, wie man so halt von die Wasserparks gehen, wo man auch mit so Reifen fahren kann, in Schollerbach gibt es das. Mhm. Und dann fährst du halt so runter, nur dass du halt nicht wirklich nass wirst, außer die spritzt es jetzt komisch an. Nur es ist komisch baut. Also du fährst jetzt nicht runter und die haut so ein bisschen einmal um, sondern du fährst in die ersten Kurven rein und dann kriegt das Ding so einen Trara. Und es wird halt immer schneller und du traust dich einfach 2 Minuten nur Vollgas. Und am Anfang denkst du, oh, geil, ich trau mich. Und
nicht so schlecht.
Und dann bist du unten und du denkst, eigentlich war es jetzt nicht so geil. Dann ist es voll heiß gewesen und wir haben sich gedacht, am Schluss ist so eine Wasserbarriere. Geil, können wir jetzt durchfahren und jetzt kühlt es uns voll an und dann fährt das Ding zu und dann schätzt sich das Wasser aus. Und okay. Wenn wir durch sind, kommt es wieder.
Ich muss da jetzt noch, ich glaube, meine Lieblingsschausteller oder wie sagt man da, oder Fahrgeschäft-Geschichte erzählen.
Bitte.
Das ist viele Jahre her, ich glaube, ich war selber erst 16, vielleicht war ich 17, who knows. Und da war ein Sportfest und da, klassisch wie es halt zu der Zeit war, überall haben sie zwei Sachen gehabt, Autodrom und der Tagada.
Mhm. Dernberg.
Nein, es war nicht der, wir wollen was haben. Und ich sitze in dem Tagger da drin mit zwei Bekannten von mir und eh schon ein wenig einen Tee gehabt. Und das Tagger da dreht sich volle Batterie. Und ich schwöre, dass der eine dreht den Kopf so seitlich down und speibt einen Streu, wirklich Spaghetti. Und genau natürlich, wo hinten die Wand ist beim Tagger da, was der wo genau das Bratsch. Hat die Spaghetti zugelassen. Also wirklich, also ein Eklat, er hat dann ins Tagger auch noch reingespämmt, dass alle geschrien haben. Also das war schon mal richtig schön. Und das Lustige war dann das, dass mir davon einfach, ich habe das, was der dann gerochen und gesehen und mir ist auch voll schlecht geworden. Und dann, Gott sei Dank, war dieses scheiß Tagger da vorbei, weil was das draht sich, die wird immer schlechter.
Richtig, Scheibe, schmeckst du das vielleicht ein bisschen?
Und ich habe den ganzen Abend schon ein Dirndl anbaggert, Thomas. Und da haben wir gesagt, welche Tage da vorne hat der draußen gewartet, wenn ich mit einer Freundin oder was quatscht. Und dann bin ich raus und habe gesagt, ich gehe jetzt hinter ein wenig, wo das Fenster ist. Und sie, ich komme mit. Sie hat wahrscheinlich geglaubt, ich will schmusen gehen. Und geht mit mir da hinter. Ich habe das so zuerst gar nicht geschickt. Und ich glaube, sie wollte gerade herkommen zu mir und. Ich habe es den ganzen Abend nicht mehr gesehen.
Ja.
Also da habe ich auch dann noch mal schön reingekriegt. Ich bin nur wirklich froh, dass ich nicht einen Tag auch noch kurz habe.
Aber wenn du das dann noch mal gesehen hast, das wäre nichts geworden. ist keine gescheite Basis.
Voll. Ich bin eh glücklich mit dem, wo ich jetzt bin. Aber ich muss einfach so lachen, wenn ich an das denke. Die hat gesagt, jetzt gehen wir wegen Schmusen oder sowas, wie es halt damals war. Geschichteln, ne?
Ja.
Und dann habe ich einmal meinen ganzen Abend ich einmal hingelegt. Dann war das Thema relativ schnell erledigt. Es war für sie ein ziemlicher Horror. Und das passt voll gut, Dominik. Jetzt habe ich die Überleitung. Ja. Ich habe nämlich ein Spiel vorbereitet.
Ein Horrorspiel.
Oder ein Spiel. Diesmal bin nämlich wieder ich dran. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe tatsächlich diesmal ein wenig einen Struggle gehabt. Normalerweise kommen meine Spiele relativ schnell. Oder meine Themen, so was ich was mache. Diesmal ein bisschen gestruggelt. Aber dann hat es Klick gemacht. Und dann entstand ein Spiel für dich, das den Namen trägt Grusel oder Dusel.
Grusel oder Dusel?
Es ist immer wieder meine Spiele mit unglaublich dummen Titeln. Es ist wieder dasselbe Prinzip, Dominik. Du kennst es von mir. 5 Geschichten.
Richtig.
Du darfst entscheiden.
Oder falsch.
Ist sie wahr oder ist sie in dem kranken Oberstübchen deines Podcast-Partners entstanden?
Jetzt bin ich gespannt.
Grusel oder Dusel? Ich fange einfach einmal an mit der ersten Geschichte. Die erste Geschichte. Entschuldigung, bitte. Ja, Nachfrage. Regeln müssen vorher geklärt werden. Nicht, dass du dann am grünen Tisch den Sieger streiten kannst.
Ich wollte gerade fragen, wo wir sie thematisch bewegen, aber eigentlich ist es egal, weil du fängst ja mit der Geschichte an.
Wir bewegen sie in allen Sparten, allen Themen. lass es einfach auf die zukommen. Es ist ein unglaubliches Potpourri an Geschichten. Wir beginnen mit der Geschichte 1, die den Titel trägt: Der Horrorklon. Habe ich gruselig gesagt oder soll ich es einfach normal sagen?
Ich habe mich schon gefürcht.
Okay, passt.
Ich glaube, es ist irgendwo gerade ein Blitz eingeschlagen.
Ja. Dann, dann, dann! Muss ich. Okay, also, pass auf. Nichts für schwache Nerven ist die Geschichte des japanischen Aktionskünstlers Natsuko Satao. Satao, der bereits einen etwas fragwürdigen Ruf durch die Schaffung von Szenenbildern mit Tierkadavern erlangt hatte, war auf der Suche nach einem Projekt, mit dem er sich in der Welt der Aktionskunst verewigen könnte. In den späten 90er Jahren entschied er sich für die Erschaffung einer grotesken Version seines Ichs in Form einer lebensgroßen Puppe. Diese Idee an sich würde noch keinen Effekt auf die Welt der Kunst haben, aber die Entscheidung, die Haut der Puppe aus Eigenhauttransplantaten und sogar einige der eigenen Zähne für das Gebiss zu verwenden, wurde sogar von Fans des Künstlers als zu extrem eingestuft. Kuron Watashi, übersetzt so viel wie geklontes Ich, kann heute im Idemetsu-Museum von Tokio angesehen werden. Dominik, Grusel oder Dusel?
Also ich glaube, es ist echt. Wobei, was Japaner sind ja anders gebaut.
Das ist ja eine... Sag das im Kern. Nein.
Es ist ja eine der Kulturen, die eigentlich, glaube ich, von fast alle Kulturen, was es so gibt, die ausgefranzteste ist, was gewisse Sachen angeht.
Achso, du meinst das auch die Partyszene und so weiter? Du meinst, wie sie sich anziehen und auch die Fetische, was die haben oder sowas meinst du? Oder wie?
Genau. Okay. Also Südkorea, Japan ist da schon ein bisschen eigene Schiene. Mhm. Das Einzige, was mir ein wenig zweifeln lässt, ist das, dass sich dann Fans davon distanzieren. Mhm. Aber ich glaube, es stimmt, weil ich glaube, für japanische Verhältnisse konnte es schon fast normal sein. Mhm. Wenn immer so, Horrorfilm, also ich habe mal so eine Phase gehabt, da haben wir recht viel Horrorfilm eingezogen, umso ärger, desto besser. Und die Ärgsten sind eigentlich alle aus Japan gekommen.
Okay.
Ohne Zweifel.
Meinst du jetzt aber nicht so wie das originale The Grudge und sowas?
Nein, so, da hat es irgendeine Filmserie gegeben, die es Guinea Pig geheißen hat, so Versuchskaninchen. Und ich glaube, das ist darum gegangen, dass irgendwelche Leute entführt worden sind und die sind dann so wie Jack the Ripper-mäßig Sachen vom Körper entfernt worden sind, aber immer am Leben erhalten worden und relativ detailliert ist alles gezeigt worden. Also relativ, sage ich mal, gute Effekte haben die gehabt.
Also sehr perfider Horror.
Ja, also
okay.
Mein jugendliches Hirn hat das super gefunden. Desto brutaler, desto besser. Egal. Ja. Auf jeden Fall hat es, wie hat der Schauspieler geheißen? Der Mel Gibson. Mhm. hat das FBI drauf angesetzt, weil er der festen Überzeugung war, dass das echte Snuff-Film war, die aus Japan gekommen sind. Und ja, wurscht. Nicht abschweifen, ich glaube, es ist wahr.
Okay. Ja, also du bist wirklich sehr gut auf der Spur, weil es ist komplett in meinem Kopf entstanden.
Ich glaube, es gibt es trotzdem. Es ist so wie das Kurkumada-Syndrom.
Ja, wie es Kurkum. Du googelst jetzt einmal Kuron Watashi. Ja, nein, oh. Tatsächlich habe ich mir da recht viel Mühe gegeben und habe dann hab sogar noch googelt, welche Museen das in Tokio gibt und habe Klonen und ich habe immer ins Japanische übersetzen lassen, aber Wort draus gemacht. Bin stolz, dass ich die mit dem verloren erkennen habe.
Es war zu glaubwürdig. Mhm. Muss ich sagen.
Aber trotzdem eine gute Geschichte, auch wenn sie nicht wahr ist. Also wäre schön, wenn sie wahr wäre. Bist du bereit für die zweite Geschichte, lieber Dominik?
Yes.
Die zweite Geschichte trägt den Titel... Eigentlich bin ich trottel, ich hätte mir das Spiel für Halloween aufheben müssen, oder?
Kannst du nur mal was machen. Vielleicht bin Halloween nie da.
Stimmt, dann hätte ich sowieso ein Pech. Ja, genau, okay. Also die zweite Geschichte trägt den Titel Die gruselige Insel der Puppen in Mexiko. Hat es wieder blitzt bei dir?
Ich glaube, es ist gerade der Sturm draußen.
Okay, passt. Diese Geschichte handelt von einer etwas anderen Touristenattraktion. Die sogenannte Isla de Muecas ist eine Insel in Mexiko, auf der sich unzählige gruselige Puppen befinden. Vor langer Zeit ist hier ein Mädchen ertrunken, für das Don Julian Santana, eine Art Gruselkünstler, eine Insel schuf, wo er mehrere tausende zerstörte Puppen auf Bäumen und Büschen platzierte. Ganze 50 Jahre lang soll er sein unheimliches Kunstritual vollzogen haben, bis er schließlich am Ende derselben Stelle, an dem auch das Mädchen ertrunken war, selbst ertrank. Nun sind die Bilder von der grauenvollen Puppeninsel ins Internet gelangt und gehen gerade um die ganze Welt. Dieser gruselige Ort soll auf diese Welt bekannt gemacht werden. Dominik, Grusel oder Dusel? Lass uns an deinen Gedanken teilhaben. Was geht los im Kopf eines Dominiks, wenn er so eine Geschichte hört?
Ich muss gerade an den Tag der Toten denken in Mexiko.
Die erste das ist Fest, was es da gibt. Ja, ja. Mhm.
Genau. Ich habe gerade überlegt, ob es da auch irgendwelche Puppen gibt.
Ist das auch in Mexiko, wo es da mit diesen Riesenhammer auf die Springkörper aufgeschlagen? Ist das da nicht zugeführt?
Nein, ich glaube, das ist in Peru.
Aber das ist ja, okay, wurscht, anderes Thema, aber das ist ja auch irre. Ja.
Oder in Argentinien, aber das ist, glaube ich, in Südamerika. Aber ja, das ist...
Achso, ja, bei irgendeinem James-Bond-Film feiern sie das, gell, wo er über die Dächer der Daniel Craig dahin fährt, da ist unten auch dieses...
Das habe ich, glaube ich, nicht gesehen, aber...
Aber ich weiß, welches Fest du meinst, ja, der Tag der Toten, es wird dort recht extrem, fast wie so der Karneval in Rio mit voller Prozession und Kostüme, gell?
Ich sage jetzt mal auf dem Bauchwasser, dass das Dusel ist.
Du sagst aus dem Baus, ach, das ist Dusel. Und tatsächlich ist es wahr. Die Geschichte geht dann noch weiter. Also da vorne jetzt wirklich ist er mittlerweile eine richtige, durchs Internet und Fotos ist eine richtige Touristenattraktion geworden. Also Isla de las Muñecas.
Aber erst ist seit kurzem bekannt worden, oder wie?
Ja, also die Geschichte, ich weiß jetzt nicht, von wann die genaue Geschichte ist, aber wenn du nach der Insel googelst, du siehst wirklich, also das ist echt grob, echt schräg, was, also ich möchte auf die Insel nicht. Ich sage, wie es ist. Nein. Also,
ich glaube, es ist nicht gerade bekannt, weil es gibt sicher schon länger, weil man sich da auch wieder schon voll die Touristenboote durchfahren.
Und oder Mäcki mittendrin.
Aber es schaut sehr creepy aus, ja.
Voll. Ich habe mir die Fotos angeschaut und gedacht, hey, halt die Tier zu.
Das ist eigentlich cool, aber sehr viel. Aber ist das Ding auch wahr, wie der dann ertrunken ist? Oder ist das so bisschen eine Geschichte, dass man die Leute her, mehr hinzieht.
Das habe ich nicht recherchieren können, ob es ein wenig ein Internetmythos ist oder ob er wirklich. Also, ich kann mir schon vorstellen, vielleicht ist der auch durchgestorben, ob es exakt dieselbe Stö ist. Ob er auch der Trunker ist, vielleicht hat ihn auch der Schlag getroffen und ist ins Wasser gefallen. Weißt du, was ich meine?
Das ist nämlich das, was mir an der Geschichte zweifeln lassen hat. Das, ja. Wenn du nur gesagt hast, die Insel gibt es und das ist so passiert, ja, aber das mit dem.
Ja. Weißt du, aber, ich muss da auf meine Quellen zurückgreifen und ich schaue dann immer, also ob es das ja wirklich gibt, habe ich mir die Insel angeschaut, das mit dem Künstler selber, ja, das habe ich nicht hundertprozentig, das habe ich nicht, das habe ich jetzt einfach mal als gegeben genommen. Ich brauche ein bisschen, wie sagt man, Fleisch, mit dem ich die ködert.
Das mit dem Künstler und mit dem Sterben, das ist dann sowas, was der Jonathan Frakes präsentiert.
Ja, genau, der Jonathan Frakes, genau. Kaum zu glauben, aber diese Geschichte ist tatsächlich wahr. Hätten Sie das wirklich für wahr gehalten? Mein Name ist Jonathan Frakes und ich präsentiere Ihnen die unglaublichen Fälle.
Ah, herrlich.
Okay, Dominik. Next one. Zeit, dass du den ersten Punkt machst. Drück dir die Daumen. Die dritte Geschichte trägt den Titel Die schrecklichen Gesichter. Ärzte an der Universität von Kentucky. Verlesen wir beim fünften Wort, Entschuldigung. Also nochmal, Ärzte an der Universität von Kentucky waren äußerst verblüfft über eine 67 Jahre alte Patientin, die an sehr beunruhigenden Symptomen litt. Obwohl die Dame keinerlei Vorgeschichte in Bezug auf Demenz oder mentale Störungen besaß, hatte sie ständig Dinge um sich herumschweben sehen. Genauer gesagt handelt es sich dabei um Gesichter, schreckliche, körperlose, längliche Fratzen mit riesigen Augen und Zähnen. Verständlicherweise war die Frau in Sorge, ihren Verstand zu verlieren und war dann fast erleichtert, als sie mit dem Charles-Bonnet-Syndrom diagnostiziert wurde. Diese äußerst seltene Krankheit kommt bei Patienten mit verschlechterndem Sehsinn vor. Da sich das Gehirn an einen konstanten visuellen Input gewöhnt hat, erfinden die Gehirne von diesen Menschen mit dieser Erkrankung den fehlenden Input, um all das zu ersetzen, was durch die verschlechterte Sicht nicht mehr durchdringt. Die daraus resultierenden Halluzinationen sind normalerweise recht harmlos, wie zum Beispiel Farbblitze oder kleine Tiere. In extremen Fällen, wie der bei der besagten Frau, äußerten sich diese durch unheimliche, dämonische Gesichter. Grusel oder Dusel?
Ich glaube, dass es wahr ist. Weil es gibt ja dieses Phänomen, wann wer lange Zeit nicht schläft. Entschuldigung. Wenn wer längere Zeit nicht schläft, wahrscheinlich eher bei Leuten, die Crystal Meth nehmen. Dass die dann auch so in die Seitenränder von die Augen. Aber ich glaube, da ist irgendwer, weil so Schatten einer huschen, weil sich okay. Das Hirn was einbildet. Und das Hirn ist ja relativ gut, dass Muster vervollständigt oder Sachen ausblendet. Also wir sehen ja zum Beispiel unsere Nase nicht. Oder weiß ich nicht, wenn man schlechter sieht, dann erfindet
halt Hirn. Ich zum Beispiel an meinem Penis, den sehe ich auch nicht mehr.
Ja.
Es liegt nicht am Hirn, sondern am Bauch.
Und das Hirn erfindet nichts dazu, weil es nichts dazu erfinden
gibt.
Na, aber unser Kopf, den kann man meistens nicht trauen. Mhm. Also, auch wenn man sich Sachen an erinnert, die sind ja meistens auch eigentlich.
Es gibt ja diese
Leute mit
der Schlafparalyse, was der kennst du die, was sie nicht dran können und
sehen,
der einer kommt.
Das habe ich vor 10 Jahren, das habe ich so oft gehabt. Das habe ich am Anfang.
Hast du auch wenn einer kommen gesehen dann und so weiter, oder?
Ja, ich habe das sowieso. Es war so, wie wenn wir im Raum ist und man hat den gesehen, man hat sich nicht bewegen können. Boah. Und die ersten 2 Mal, wo ich das gehabt habe, habe ich mal, also da habe ich dann noch 13 Mal oder 14 Mal gehabt und ich habe mir dann echt gedacht, hey, hoffentlich drehe ich jetzt nicht durch, weil ich glaube, das ist nicht normal. Dann habe ich das einmal gegoogelt. Dann bin ich drauf gekommen, das haben 60% von den Leuten zumindest
was?
Einmal schon mal gehabt. Oder okay. Mehr sogar. Dass das eigentlich ein ganz gängiges Phänomen ist. Und jeder beschreibt das gleich.
Mhm.
Und ja, als Auslöser üblich sowas, Stress oder irgendwas was anderes. Und wie ich das dann gewusst habe, und du bist ja quasi, du weißt dann, dass du schlafst. Also ja. Der Hirn funktioniert, du kannst dich nicht bewegen, aber du siehst halt oder du glaubst, dass irgendwas bei dir im Raum ist. Meistens irgendwas Dunkles, was undefinierbar ist. Und ich habe dann eben probiert, weil in dem Zustand mir gefallen ist, dass ja das eigentlich nur ein Scheiß ist. Und ich habe dann eben probiert, dass ich meinen Körper irgendwie dazu bewegt, dass er aus dem Bett rausfällt, weil man dann denkt, wenn ich rausfalle, dann werde ich munter und dann ist es vorbei.
Cool.
Ja, auf jeden Fall.
Bist du drauf gekommen, bist du schlafst gerade in einem Schlafsack in der Eiger Nordwand.
Ja. Man findet da sehr viele spannende Theorien über das Ding. Also angefangen von irgendwelche Dämonen, die im Haus sind, über dass das Sonden eigentlich,
im Popo.
Genau, dass das eigentlich die Alien-Entführungen sind, an die man sich dann so erinnern kann. Also von bis. War natürlich auch gewesen, aber mit dem hättest du mir nicht ködern können. Aber darum glaube ich, dass das schon gibt. Also es gibt ja natürlich auch Leute, die schizophren sind, andere Krankheiten, aber die sehen ja auch Sachen, die nicht da sind. Also
du gehst auf wahr.
Ich gehe auf
wahr. Also auf Grusel.
Auf Grusel, ja.
Und nicht auf Dusel. Und genau. Dominik, diese Geschichte ist wahr. Du hast den Punkt, ja. Also das dürfte es wirklich geben, dieses Charles-Bonnet-Syndrom und ich meine, das muss aber eh arg sein, oder? Also, wie du sagst, da haben wir eine Schlafparalyse, aber wenn du das jede Nacht hast und vielleicht sogar untertags, weil da musst du durch. Ich meine, wenn du jetzt von mir lauter, also du kennst vielleicht die Serie Happy, wo ich mir so ein kleines Comic-Pferdapplaus, wenn ich das sehe, das mit mir redet, dann fände ich es ja noch witziger, wenn du die ganze Zeit dämonische Fratzen siehst und oder ich weiß nicht, der Kickel Herbert die ganze Zeit um die immer Tom spielt, ich würde durch dran.
Ganz eine Filmempfehlung ist auch der Film mit Ryan Reynolds.
Buried?
Was?
Buried? Nein.
Nein.
Meinst du das eben mit Ryan Reynolds? Weil es gibt den mit dem Kiefer Sutherland, wo sie diese Nahtoderfahrung machen. Als junge Medizinstudenten.
Nein, das meine ich nicht. Im Namen The Voices mit Ryan Reynolds.
Okay, The Voices.
Ja, unbekannt.
Germany.
Hat man voll gedacht. Hat auch ein ähnliches Thema.
Wunderbar. Nehmen wir mit das Filmtipp der Woche, The Voices von Ryan Reynolds. Präsentiert wurde Ihnen dieser Filmtipp von Dominik. Dominik, eine Marke des Podcasts Expertise Mangelware. Geschichte Nummer 4, mein Freund.
Nummer 4. Was damit? Jetzt schon 2x und a.
Heute fest. Geschichte 4 ist Der unheimliche Einbrecher. Also das ist eigentlich ein Titel, wo ich irgendwas sage, so eine Horrorzeitung, was der so in der Trafik, so ein Pasteiheftel und da steht drauf, der unheimliche Einbrecher, nehmen wir fix nicht mit.
Ja, aber es ist komplett.
Komplett banal. Ne? Ja. Bei dieser Gruselgeschichte wird einem mal ganz anders. Ja? Als eine Frau aus dem US-Bundesstaat Illinois ihre Handtasche zu Hause nicht finden konnte, entschied sich ihr Freund, die Aufnahmen der Überwachungskameras anzuschauen, um herauszufinden, wo sie diese Tasche womöglich abgelegt hatte. Auf dem Video sah sich das Paar selbst beim Schlafen aus dem Sofa im Vordergrund. Doch plötzlich erschien am oberen Ende der Treppe im Hintergrund ein Einbrecher. Er hielt die Handtasche der Frau in der Hand und als ob das nicht schon gruselig genug gewesen wäre, stand er dafür geschlagene 15 Minuten, bewegte sich nicht und beobachtete das schlafende Pärchen. Da die Balkontür des Hauses offenbar unverschlossen gewesen war, konnte der unheimliche Eindringling in das Haus gelangen. Und obwohl außer der Handtasche nichts gestohlen wurde, kann man sich das Unbehagen, welches beim Anschauen eines solchen Überwachungsvideos aufkommt, nur allzu gut vorstellen. Besonders alarmierend für das Paar ist die Tatsache, dass der Täter bislang noch nicht gefasst wurde. Paranormal Activity mal anders. Dominik, Grusel oder Dusel?
Auch wenn du jetzt sagst, dass es ein Dusel ist, dass du das ausgedacht hast, sowas ist sicher schon mal passiert.
Weiß ich nicht. Sag mal, du? Du bist jetzt ja. Ich bin der Host. Du bist der Candidate. Du bist der Player.
Ich glaube, du willst einfach eine falsche Fährte locken, aber eigentlich ist das. Na, das ist. Genau das. Das ist genau das. Genau, nein, es ist wahr.
Okay, es ist wahr?
Du willst mir genau eine trinken, dass ich sage, es ist zu realistisch, dass es nicht wahr ist.
Oder habe ich mir genau gedacht, dass es was macht, das so realistisch ist, dass du sagst, du glaubst, es ist zu realistisch? Bin ich eine Inception-Ebene tiefer wie du, Dominik?
Mind Games, sagt
Mind das. Games. Machen wir es kurz und schmerzlos, Dominik. Das Mind Game in dieser Runde geht an dich. Die Geschichte ist tatsächlich wahr. Ich habe mal eine andere Geschichte gelesen, da haben sie einmal, das tut es mir einfach cool, wenn man dachte, da würde ich durchdrehen. Da haben sie in einer US-Glasstadt einen Typen verhaftet, der ist in lauter Häuser eingebrochen in der Nacht, hat aber nichts gestohlen, sondern ist einfach die Leute mit dem Fänger ins Arschloch gefahren und dann ist er wieder nach Frau gerät. Dem hat das viel getaugt. Butthole-Tingeling haben sie das genannt.
Darum sage ich ja, das ist einfach zu realistisch, wenn irgendjemand nur da steht.
Stell dir vor, du schlafst voll gut, wirklich. Du schlafst bestens. Und dann vor allem spürst, wie der wer mit dem Fänger am Rengel am Dampf fährt und dann beim Fenster aushupft.
Und jetzt gejuckt da.
Wie hat es sich gejuckt? Dankeschön. Weh. Super. Dominik.
Ja, das ist das Gute, dass man kann einfach überall Kameras haben.
Ja, stimmt.
Sind alle so, wenn jeder so paranoid ist, dass du überall Kameras dann.
Aber ich, ganz ehrlich, ich weiß, ich bin ein Typ, ich bin bei solchen Sachen relativ schmerzempfindlich, aber wenn ich da vier Stunden anstehe, sehe ich hinter mir, der mir zuschaut beim Pennen, weil da habe ich eine Selbstschussanlage, einen privaten Wachdienst, oder ich ziehe an, der konnte nicht mehr in dem Haus bleiben. Ich sage das, wie es ist.
Ja, ich darf mir das so oft an denken, dass gerade wer im Haus ist.
Ich habe noch eine fünfte Geschichte.
Was damit?
Sogenannten Decider. Und wir steigern uns bei den Bastei-Titelnamen von, wie hat's vorher geheißen, der unheimliche Einbrecher. Steigern wir uns jetzt zum Titel Schreiende Seelen.
Wird aber dick auftragen.
Stock, gell? Bist du bereit?
Ja.
Cornelia Endholz lebt seit über 80 Jahren auf ihrem kleinen Hof in der Glasstadt Zwiesel im Bayerischen Wald. Der auch als Rittgut bekannte Bauernhof war seit über 500 Jahren im Familienbesitz und wurde von Generationen ihrer Familie bewirtschaftet. Doch die Landflucht und generell beschwerliche Arbeit haben dazu geführt, dass die Altbäuerin die letzte ihrer Familie am Hof war. Wäre der Umstand, als über 80-jährige Witwe allein an einem Hof zu leben, nicht schon schwer genug, wurde um die Jahrtausendwende das Leben für die betagte Rentnerin noch erheblich unangenehmer. Erst nur ganz leise, dann über die Monate und immer lauter werdend, hörte sie Stimmen, die vor Qual zu schreien schienen. Dieser Chor der Agonie plagte die betagte Frau sehr und ließ ihr keinen ruhigen Schlaf und keinen Frieden mehr finden. Verzweifelte Versuche in Form von Weihungen und Gebeten der örtlichen Kirchengemeinschaft halfen nichts. Die Schreie blieben und quälten die Frau weiterhin. Erst im Jahr 2003 erzählte sie es ihrem Urenkel Markus Endholz. Dieser arbeitete zufällig im Amt für Raumplanung und hatte Zugriff auf die alten Baupläne des Bauernhauses und machte eine spannende Entdeckung, die durch die folgenden Bagerungsarbeiten auch bestätigt wurde. Lüftungsgänge eines alten und vergessenen Erdkellers unter dem Bauernhof hatten sich im Laufe der Jahre immer weiter verengt, was nach knapp 500 Jahren dazu führte, dass die durchströmende Luft einen Schall erzeugte. Die Schächte wurden freigelegt und die Schreie waren verstummt. Cornelia Endholz verkaufte aber im Zuge dessen und auf Anraten ihres Urenkels ihren Besitz und verbrachte die letzten 3 Jahre ihres Lebens in einer betreuten Einrichtung. 2006 verstarb die letzte Bäuerin des Rittguts. Dominik. Brusel oder Dusel?
Das ist ja geil. Was mir besonders gefallen hat, ist der Satz, diese Akkorde der Agonie.
Der ist geil, gell?
Ein lyrisches Meisterwerk.
Mhm.
Ich glaube, das ist wahr. Brusel.
Brusel.
Brusel. Ganz.
Die Cornelia Intholz, die Bäuerin des Rittguts. Trommelwirbel. Achso, warte, das hört man bei mir nicht. Kannst du auf dein Mikrofon einen Trommelwirbel machen, vielleicht? Sie hat man nicht. Okay, dann muss ich einen Trommelwirbel einspielen. Oder ihr stürzt euch einfach einen Trommelwirbel vor. Danke, ja, genau. Es klingt wie ein Vibrator, der nicht mehr rundrennt, aber passt da. Dominik, der Tagessieg heute geht an leider mich. Die Geschichte ist zu 100% wiederum in meinem Kopf entstanden.
Schau, und das einfach nur, weil er da so schöne Worte nicht zutraut hat.
Du hast gehört, das, der Chor der Agonie, das heißt nicht glaubt, dass das aus meiner Feder kommt, oder?
Ich habe kurz überlegt, ob du das mit ChatGPT schreiben lassen hast.
So ehrlich bin ich, wäre ich, nein, ist komplett von mir. Also
solltest du vielleicht einmal Kurzgeschichten oder ein Buch schreiben? Eine Langgeschichte.
Ja. einen Roman, ja. Der Herr der Frischlinge. Geschichte über einen Jungbauern und die Sau, die er durchs Dorf treiben müssen hat. Genau.
Der Herr der Frischlinge.
Ja, danke, dass du wieder so begeistert an dem Spiel teilgenommen hast. Ich hoffe, es war für dich genauso unterhaltsam wie für mich.
Herrliches Spiel, dankeschön.
Das heißt aber dann eigentlich, wenn du wüsst, oder hast du irgendein Thema, über das du gerne mit mir plaudern? Ich muss dir noch was dazu hören. Ich bin am Arsch.
Ist am Arsch.
Ich bin auf so vielen Orten am Arsch, dass du gar nicht verstehen kannst. Aber am meisten bin ich am Arsch. Ich habe jetzt, glaube ich, seit 5 Wochen nicht Rosenmann kennen.
Und jetzt ist er 2 Meter groß.
Ich bin kurz mal überlegen, ob ich mir einen Trupp mit Machete bestellt, der durchs Holz geht.
Ja, du brauchst so einen. Wie heißt denn die Dinger?
Ich habe eher Motorsätzen.
Na, diese.
Ein Balkenmäher.
Balkenmäher? Die haben irgendeinen Bauernbegriff auch.
Muttersensen, Muttermäher.
Balkenmäher. Muttermäher, ja, Muttermäher.
Ja, Muttermäher ist gleich Balkenmäher. Ja.
Genau. So was brauchst du. Mhm. Ja, leicht das aus vom Lagerhaus.
Sicher. Siedlerverein, habt ihr einen Balkenmäher, Fräule?
Wahrscheinlich schon, oder?
Ja, aber du hast ja gefühlt 4 Quadratmeter Rosen. Bei dir geht ja das ruckzuck.
Ja, meiste Arbeit ist eigentlich zusammenrechnen. Also, meiste Arbeit ist alles aus dem Garten auszustellen und dann zusammenrechnen. Mit dem Ding drüber fahren, das geht relativ knackig.
Mich fährt es nämlich so an, weil heute, es war wirklich, weil wir ja kurz über das Wetter geredet haben mit Bergfexen und so, es war halt echt schön. Und ich mir gedacht, weißt du was, der Kunde hat mir geschrieben, bei mir halt Nachmittagstermin, sie ist krank, sie kann nicht. Dann dachte ich, das passt gut. Dann hacke ich die bis 3. Mhm. Und dann starte ich Le Mé her und berichtige diese Fläche des Unrats. Und dann hat es genau wieder reingeschifft. Und wenn es los ist, brauche ich nicht zum Mann anfangen, weil da biegt es mir alles zu.
Biegt alles, ja.
Ja, jetzt probiere ich es morgen wieder.
Aber ich glaube, irgendwie haben wir verzählt, weil gefühlt muss ich gerade nicht jede Woche Rosen machen, so wie vor ein paar Wochen. Irgendwie hat man verzählt, so ab 20 Grad wächst Wiesen nicht mehr.
Wenn es zu warm wird.
Ja.
Ja, ja, ja. Oder nicht. Also weiß nicht, ob es 20 Grad ist, aber.
Ja, so Pi mal Daumen.
Sie wächst definitiv weniger, aber es ist. Dominik, ist das meiste ist zwischen 25 und 30 Zentimeter hoch.
Packt mein Rosenmacher sowieso nicht mehr.
Ja, ich kann meinen relativ hoch aufstellen. Ich fürchte, dass ich. Das habe ich schon mal gehabt, dass ich zu warm gehen muss.
Ich habe so einen, den man mit der Hand schiebt, dass der da so ein Walzen hat.
Geil, so ein Homer-Simpson-Rosenmäher.
Genau, das, also der eben mit Körperkraft betrieben ist. Der einzige Scheiß ist, wenn es mal so Wiesen einer hat, also nicht so ein normaler, so ein Rasen, sondern eine Wiese, das so Halme habe und oben dann nicht denkst, das ist hart, das packt er nicht.
Okay.
Da muss ich dann irgendwie durchgehen mit der Schere.
Das ist geil, das ist lieb. Das fände ich auch lieb. Mit der Hand noch schnell gehst nach dem Rosenmann.
Ja, mit so einer Gartenschere.
Ich sag, dass du wirst über kurz oder lang einen Einhell-Akku-Rosenmäher kaufen.
Vielleicht. Heuer nicht.
Nein. Den nächstes Jahr dann. Ja, dann kommt man eigentlich. Moment, jetzt hab ich mein Leiden wegen dem Rosen geklagt. Jetzt habe ich nur eine Runde Mitleid von dir gekriegt. Dann kommt man eigentlich beinhart zu unserer heutigen Expertise kommen, Dominik. Wie siehst du das?
Finde ich gut. Gefällt mir der Plan.
In einer Welt voller Magie und Abenteuer braucht es Helden mit der notwendigen Expertise.
So. Und wir haben sie auf, diesmal haben wir wieder ein Wort. Eins möchte ich nur dazu sagen. Danke für die Geschichte beim letzten Mal. Sollen wir es kurz auflösen? Weil wir sind eh so faul, dass wir die Auflösungen auf Patreon schreiben, oder?
Ja, außerdem können wir das immer dann in der nächsten Folge auflösen, weil sonst erfährt es keiner.
Ich mache es jetzt einmal. Das lesen wir jetzt einmal ausnahmsweise auf. Und zwar, also ihr könnt euch erinnern, da war ja diese Geschichte mit, was das Besondere am letzten Militäreinsatz von Liechtenstein war. Und Dominik und ich haben euch erklärt, was wir als Experten dazu zum Sagen haben. Und tatsächlich ist es aber so, dass die Geschichte eigentlich, oder der Titel heißen müsste, der 81. Denn die Liechtensteiner Armee, sage und schreibe nicht, wie ich gesagt habe, 16, sondern 80 Soldaten, sind ausgerückt und sind mit einem Soldaten mehr nach Hause gekommen, den sie am Feldzug als Freund gewonnen haben. Also das finde ich auch wirklich eine liebe Sache.
Und der Freund war Österreicher.
Ja, ein Knecht.
Und wenn man das hört, hat man einfach genau, jeder kennt so einen, der mit jedem gerne der Spätzl ist.
Ja, genau.
Genau so einer war das.
Ja, ist jetzt viel Lehmann, darf ich mitgehen für Bier? Ja. Warum nicht? Und dann waren es 81. Ja, aber heute geht es um die Papierstraße, Dominik.
Die Papierstraße,
ja. Ich würde dir gerne heute den Vortritt lassen, wenn es für dich okay ist.
Das Wort ist, glaube ich, von einem Patreon von uns oder einem Zuhörer.
Sommerspritzer. Vom Sommerspritzer. AKA Daniel. Danke, Daniel.
Danke, Daniel. Die Papierstraße. Ich habe da eigentlich zwei Dinge habe ich gefunden, die ein bisschen unterschiedlich sind. Beide relativ, glaube ich, realistisch. Ich hätte auch noch ein drittes gefunden, aber ich wollte nicht schon wieder in die Antike abbiegen. Ja,
neben der Seidenstraße nach China hat es nach Afrika über die Papierstraße gegeben. Hundertprozentig. Das war eine Geschichte.
Nein, es war im Rom gewesen, aber das ist der Spreich diesmal, dass um die alten Römer oder Griechen geht. Aber wenn es mir ein bisschen laut tut. Aber ja. Die Papierstraße. Muss ich es vorstellen, es ist nicht wirklich so eine Straße, die aus Papier gebaut ist und wo man dann drüber geht, drüber fährt oder was auch immer damit macht. Sondern es ist was in Österreich eigentlich sehr populär ist und wahrscheinlich in andere bürokratisch geprägten Länder auch. In Österreich ist ja mittlerweile so, dass man, wenn man sich irgendwo bewirbt oder irgendwo was machen möchte, was ein bisschen eine höhere Position ist oder irgendwelche spezielleren Sachen, da muss man was vorweisen. Wenn man jetzt zum Beispiel studiert oder Ausbildung macht, dann brauche ich irgendein Zertifikat, ein Diplom, Magister, Matura, Bachelor, Doktorarbeit, was auch immer. Ich muss das vorweisen können, dass ich das habe, dass ich dann da genommen werde. Und dass man überhaupt einmal dorthin kommt, dass man sowas zum Vorweisen hat, muss man andere Dinge machen, die auf Papier geschrieben sind. Es gibt Zeugnisse, Tests, Schularbeiten und so weiter und so fort. Also diese Qualifikation hat immer damit zum Tor, man braucht einen Zähler, dass was weitergeht. Und umso mehr im Leben, wenn man jetzt sie gern weiterbildet und seine Qualifikation steigert, sammelt man natürlich immer mehr von so einem Papier an. Und am Ende oder am gefühlten Ende dieser sogenannten Papierstraße, die jeder auf seinem Lebensweg, auf seinem Bildungsweg hat, wartet natürlich ein Papierhaufen auf an.
Okay.
Wir nehmen also mal Geld. So.
Ah.
Also, ein wildes Konzept.
Okay. Oh, ja.
Und natürlich hat nicht jedes Papier, was man auf diesem Weg, was mit Leistung zu tun. Gerade in Österreich sind wir da relativ gut. Dass es auch Papiere gibt, die einfach nur Empfehlungen sind oder gewisse Sideletter, wenn man sich was ausmacht, dass die auch noch dazugehören. Also die gepflegte Freundelwirtschaft, was wir haben, die was man mit Spätzeln ausmacht, gehört natürlich auch zu diesem Papierstapel bzw. zu dieser Papierstraße zum Erfolg.
Cool. Das heißt aber, das, im Endeffekt sind wir alle part of the game, part of the Papierstraße und haben es einfach noch nie mitgekriegt.
Ja.
Verdammt.
Die Welt ist aus Papierstraßen gebaut.
Jetzt bin ich fast ein wenig depressiv. Man gebe mir ein Feuerzeug. Flusch.
Da wirst du einen Zettel ausführen, dass du es haben darfst.
Ja, so
und,
scheiße.
Und einen anderen Zettel hergeben.
Nein. Oh mein Gott. Nein, das will ich nicht. Die Papierstraße von Dominik Kaltenreiner. Am Anfang war A4. So konnte das da machen. Also für ein Poetry Slam.
Ja.
Würde ich mal sogar, würde ich hingehen, würde ich da applaudieren, Dominik. Aber ich muss die leider widerlegen, denn du weißt, ich habe das große Archiv.
Voller Papier.
Und die Papierstraße kommt tatsächlich aus dem Bereich von Festivals oder Veranstaltungen mit vielen tausend Menschen oder sagen wir mal menschenähnliche Individuen. Also jeder, der mal auf einem Festival war, weiß, was ich meine. Ne? Das ist nämlich so, und das weißt du auch, du warst ja auch ein beliebter Festivalgänger, dass es auf dem Gelände verteilt ja nur sporadisch und so ein bisschen oasenhaft sanitäre Einrichtungen gibt. Manche davon sind zum Duschen und zum Zähneputzen und manche sind auch, und das finde ich ja das Wichtigste auf dem Festival, das sind die blauen Dixi-Klo-Oasen. Mhm. Die kennst du, ne? Wenn du am Festival am dritten Tag wüsst, eigentlich nicht mehr hier, aber du musst. Ne?
Und was ist das, Gatsch oder ist das?
Oder einfach wer daneben geschissen, weil es nicht mehr geschafft hat. Ganz genau, richtig. Jetzt hast du natürlich das Problem, wenn du auf dem Festival bist und wenn du dann in der Früh den ersten Bissen isst oder dem ersten Pulverkaffee-Shot da oben tradest, dass du dich halbwegs wieder herrichst, dann meldet sich ja bei allen Festivalbesuchern in der Regel der morgendliche Stoffwechsel und es wird der panische Weg zum Klo angetreten. Und du kennst das selber aus den Festivals, die sind dann alle unterwegs, wirst du mit so einer Rolle Klopapier unterm Arm und einer Zigarette im Mund und die Flipflops und so reiht sich der geübte Festivalbesucher in so eine Warteschlange der Erlösung ein vor dem blauen Plastikhäuschen. Und diese sich dort endlos bildenden Schlangen an Menschen mit Klopapier unterm Arm, die ähnlich darauf warten, dass sie in der Früh scheißen gekennen. Das ist die sogenannte Papierstraße, lieber Dominik.
Ja, glaube ich.
Du bist da schon drin gestanden.
Ich bin auch schon drin gestanden. Es gibt gewisse Taktiken, wie man das relativ gut machen kann, relativ bald in der Früh hingehen, weil meistens werden sie in der Früh putzt.
Ja.
Ein Freund von mir hat auch eine gute Taktik gehabt, der hat irgendwie Kohletabletten gefressen am ersten Tag vom Festival, dass er einfach 4 Tage nicht scheißen muss.
Okay. Das ist eine Taktik.
Weil er hat gesagt, ich sauf die nächsten Tage eh nur, da kommt eh nicht viel nach.
Das ist eine schöne Theorie, eine schöne Einstellung.
Ja.
Andere ist komplett wurscht, also der Jan und Derek, zwei Spezies für mich, die haben mir erzählt in Nürnberg, wie sie reingegangen sind zum Konzertgelände, so kurz das letzte Stück, wo du durch den Wald gehst, bevor du dann durch die Pforte reinkommst zu den Bühnen, haben sie nach rechts geschaut und auf einmal ist der weiße Arsch neben einer im Wald, ist Arschloch aufgegangen und der Alexander Wurz ist rausgekommen. Also es gibt ein paar, denen ist es einfach komplett egal, also die vermeiden die Papierstraßen mit allem, was ihnen zur Verfügung steht.
Ja, aber eine schöne Analogie zur Papierstraße.
Mhm.
An den Stuhlgang habe ich auch kurz mal denken müssen, wie ich Papierstraße gelesen habe.
Ja?
Das ist, glaube ich, gar nicht so abwegig.
Gut, glaube ich, ja.
Ja. Ich habe auch noch eine zweite Theorie gefunden. Aus der Sparte Religion.
Oh, Religion.
Früher im frühen Mittelalter, vom Martin Luther, hatten ja die Mönche die Aufgabe, alles aufzuschreiben und 100-fach die Bibel zu übersetzen. Ob es jetzt richtig übersetzt worden ist oder so, wie es gerade passt hat für diese Zeit, sind wir dahingestellt. Die Bibel wurde ja in alle möglichen Sprachen übersetzt und Gott hat die christlich geprägten Länder natürlich auch in die Sprache des Landes oder des, weiß ich nicht, Bereiches, was Gott war. Würde mich zum Beispiel interessieren, ob es eine Mundart-Bibel gab, wie einen kleinen Wappler. War witzig zum Lesen.
Am ersten Tag hat der Herrgott gesagt, schlecht sich aus meinem Häsel, ist Wappler. Da unten auf der Drecksherden, da könnt ihr euch Brat machen, ist Sandler. So meinst du den Ort.
Ja, genau, so circa. Und wie man ja weiß, wenn man jetzt schreibt und natürlich versucht, schön zu schreiben und hin und wieder abgelenkt ist, passiert natürlich ein Fehler. Das heißt, ich schreibe da gerade einen wunderschönen Zettel, Seiten von der Bibel, Ding als Mönch gerade an was anderes.
Masturbieren.
Zum Beispiel Sachen, was man nicht darf.
Bier.
Bier außerhalb von der Fastenzeit.
Masturbieren und Biertränke dabei.
Und Schweinsbraten essen. Masturbieren. Natürlich, was tut man mit diesem Papier, wo man das draufgeschrieben hat, beziehungsweise wo...
Eine Wichsen.
Für das, also das war vielleicht zu hart. Man hat es halt einfach aus dem Fenster gehauen. Die Mittelalter haben ja eigentlich alles aus dem Fenster gehauen, also hat man das natürlich aus dem Fenster rausgeschmissen. Und gerade in urbanen Gegenden, wenn so ein Kloster da gewesen ist, war es natürlich so, dass unter jedem Fenster erschossen war, ein Weg war, wo der Zettel Papier dann drauf landet. Natürlich gibt es auch Gegenden, wo die Mönche jetzt nicht so gut drauf waren oder vielleicht ein bisschen mehr gesoffen haben. So in der bayerischen Gegend zum Beispiel. Sind natürlich ein paar mehr Zetteln aus dem Fenster gefallen. Natürlich, was passiert, wenn jetzt Papier auf der Straße liegt, es fahren die Kutschen drüber, es gingen Leute mit die Füße drüber, es wird irgendwie verschleppt und auch teilweise hunderte Meter weit verstreut vor und nach dem Kloster unter dem Fenster der Mönche. Und man hat natürlich genau gesehen, wo diese sogenannte Papierstraße am weitesten war, am längsten war. Da waren die Mönche nicht so gut drauf.
Mhm.
Beziehungsweise auch, wo es kurz war, hat man gesehen, okay, da sind Mönche zu Werke, aber auch natürlich umso länger die Straße war, desto besser hat man gewusst, die Mönche, das sind jetzt nicht die genauesten, sage ich einmal.
Es war praktisch der literarische Kehricht, der ausgeschossen worden ist.
Genau, und das ist natürlich schon mal vorgekommen, dass dann der Oberhaupt dieser Mönche, der Bischof oder der Papst, auch durch die Länder gestreift ist und dann gleich einmal gesehen hat, oho, sieh an, hier fängt die Papierstraße sehr bald an.
Ja.
Und dann hat er den Kloster natürlich eher einen Besuch abgestattet und einmal gecheckt, wo kommt dieser hohe Papierverbrauch her.
Vom Bierverbrauch.
Und eventuell hat er dann einen Mönch mal zum Schergen geschickt.
Ah, und hat gesagt, Burschen, so geht das nicht.
Okay. Genau, und da ist halt dieser Ausdruck gestanden, Papierstraße.
Mhm. Das ist geil, stell mir super vor. Aber ich glaube, mir wäre es lieber gewesen, also wenn aus dem Fenster ein Haufen Zähl rausfliegen, als
weiß ich nicht, der Bierschiss vom Vorrag, der in einem Kübel drin ist, der ausgeschüttet wird.
Der ist ausgeschützt worden wahrscheinlich. Der hat dann die Papierstraße gefestigt, das war der Kleister. Ja,
so richtig, man kennt der Hammer aus dem ganzen Konstrukt und so Matsch, so also, wie sagt man, Popmaché aus Kot und Papier am Popmaché-Mandel gebaut. War eine wunderschöne Zeit. Alle sehr kreativ gewesen. Jung gestorben wegen die Krankheiten, aber kreativ. Ich
würde gerade sagen, kaum wäre krank gewesen. Immunsystem war top, weil man ist abgehärtet.
Ja, genau. bei uns hat sie gesagt, ja, dann fressen sie halt einmal ein wenig einen Träg. Ne? Damals haben sie gesagt, ja, dann nehmen sie halt einmal ein Mai voll Kehricht. Das ist nichts anderes. So, ich habe auch noch eine Geschichte, Dominik, und zwar ist es tatsächlich nicht die Papierstraße, sondern es ist Übersetzungsfehler, es ist eigentlich die Paar-Bier-Straße. Also wir sind tatsächlich jetzt bei Bier, es hat ganz gut zu den Mönchen gepasst, und zwar ist die Paar-Bier-Straße eine bekannte Pubmeile im westenglischen Liverpool. Auf derer Straßen befinden sich tatsächlich nämlich mehrere Pubs auf einem ganzen Kilometer als irgendwo sonst in England. Und für den Engländer, zumeist den Liverpooler, ist diese Straße so heilig wie für den Papst die Ostermessen. Und es kehrt selbstverständlich zum guten Ton, wenn man dort in der Nähe was zum Tun hat oder der Weg zumindest in die Nähe führt, dass man sich bei diesen Pubbetreibern auf dieser Straße einfach auch um die Wirte zu fördern, um diese Tradition zu erhalten, dass ein Umsatz generiert wird, ein paar Bier zu trinken. Und von den Liverpoolern wird sie liebevoll die Pine Street genannt. Jetzt ist es aber dazu gekommen, dass eben in England relativ oft dann deutsche Studenten, gibt natürlich ähnliche Studenten in Deutschland, aber die Geschichte ist umgekehrt, deutsche Austauschstudenten, die in Liverpool waren, die haben das natürlich auch entdeckt, dass es diese Pine Street gibt und so Gerüchte behaupten mit dem Satz, Mensch, Hans Walder, gehen wir doch ein paar Bier die Straße runter und genehmigen uns ein paar Gläser. Ist es passiert und durch die schlechte Aussprache, also vermutlich aufgrund des zu hohen Alkoholkonsums und im Laufe der Jahre, weil sie das immer wieder verschleppt, ist eben bei den deutschen Studenten die Papierstraße draus geworden, irgendwann die Papierstraße, aber in Wirklichkeit ist die ursprüngliche und gängige Bezeichnung für den Engländer oder den Liverpooler die Pine Street.
Ja, und einen zusätzlichen Geschmack hat es noch gekriegt mit der Papierstraße, die ganzen Bierdeckel, die auf die Straße gehabt worden sind.
Das ist die Papierbierstraße.
Bei einem Zungenbrecher das machen.
Abracadabra. Was, wo du noch einmal mit Zungenbrecher kommst, zwicke das Internet da.
Das geht bei mir über Funk. Keine Chance.
Verdammt, dann zwicke das WLAN-Kabel um. Ist das wurscht.
Ja, bitte nicht.
Ja, wie immer, an euch zu Hause, an den Volksempfängern, beteiligt euch, rätselt mit, gebt uns euer Feedback zu unserer Expertise. Wir sind neugierig, wie ihr das Ganze seht. Füttert uns auch gerne wieder mit Material, so wie das letzte Mal mit der Geschichte von den Liechtensteinern oder heute mit der Papierstraße. Ab 1,50 Euro seid ihr dabei als Patreon, unterstützt uns. Kommt's. 1,50 Euro, das ist nicht einmal Leverkasse mal heutzutage im Monat. Sagst du auch, Dominik, oder? www.patreon.com/expertisemangelware zur Absicherung von Dominik und meiner Altersvorsorge.
Ich glaube, mit 1,50 Euro kann man sich nicht mehr Benzin leisten, dass man da hinkommt, wo es einen Leberkass gibt.
Nein, ich glaube, du kriegst nicht einmal mehr einen Liter Diesel dafür. Ja? Das stimmt. Also, wenn wir eigentlich nicht einmal einen Liter Diesel wert sind, was tun wir dann auf der Welt? Aber was wir auf der Welt dann, oder zumindest ein Teil davon, mit der Abschlusspredigt unseres Reverends Dominik K. Ein Psalm aus dem kleinen Wappler. Bitte.
Ich hoffe, wir haben es noch nicht gehabt. Und zwar den sogenannten Heiselpapierfladerer. Passt
voll gut dazu.
Unbewusst, bewusst. Einer, der auf öffentlichen Toiletten das Papier entwendet. Bei Abortbetreibern und Besuchern gleichermaßen unbeliebter Menschenschlag. Der Häusl-Papierfladerer.
Das ist, hier leid will keiner. Ja?
Nein, wirklich nicht.
Das sind auch die, die Leute am Elisabeth See einfach einpacken ins Wettere. Das sind auch Heißelpapierfladerer.
Wer macht denn sowas?
Ja, ich kenne wen. Aber, aber den verrate ich jetzt nicht. Dominik, danke, dass du wieder Zeit genommen hast, mit mir gemeinsam ein bisschen über die Welt und wichtige Themen zu philosophieren. Ich bin auch begeistert, dass du dich so angestrengt hast bei dem Spiel, dass es so knapp geworden ist. Und ich freue mich, ja, wenn du dann in 2 Wochen mit einem Spiel von dir wieder zurückschlagst. Bist du eigentlich auf Urlaub einmal, dass du jetzt dann weg bist, dass wir vielleicht ein bisschen aufpassen müssen wegen einem Intervall?
In der Operation mein Spiel. Ich habe in 2 Wochen Urlaub. Ich glaube aber nicht, dass wir, also es ist nichts geplant, kann sein, dass wir mal so weg sind, okay, aber.
Das heißt, wir können unseren Rhythmus weiter durchziehen.
Im September bin ich mal aber nicht da. 2 Wochen, aber das ist ja noch.
Ja, da schauen wir sonst dann mal halt, sonst machen wir da mal eine kurze Herbstpause oder wir produzieren eine Folge vor. Wir sehen sie. Auf jeden Fall, heute haben wir eine super Folge raus und ich freue mich schon, wenn wir uns in 2 Wochen wieder hören drück. Danke.
Me too.
Und euch zu Hause, pfiat euch.
Mir auch, pfiat euch.